Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolossee. Er hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Christus als Ebenbild Gottes und Haupt der Gemeinde. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene. Vor allem Geschaffenen war er da, denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Gott, wir bitten dich, segne du alles Reden, alles Hören. Sprich du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns in unseren Herzen und sei du uns nahe. Amen. Der heutige Predigttext, wie er auch vorgeschlagen ist, er ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich unter anderem deswegen, weil er im Grunde nur aus zwei Sätzen besteht. Einem kurzen und einem ganz, ganz langen Satz. Das kommt daher, dass dieser Text eigentlich eine Hymne ist, etwas, das gesungen wird. Und als Hymne, als Lobhymne auf die Einzigartigkeit und Herrlichkeit von Jesus, ist es auch unheimlich dicht. Da steckt viel drinnen. Ihr habt das wahrscheinlich beim Vorlesen gemerkt. Man kommt da gar nicht so mit, was damit jetzt alles gemeint ist. Man könnte eigentlich über jeden einzelnen Vers eine eigene Predigt machen. Aber das erspare ich uns allen. Ich werde mich beschränken auf einen Gedanken oder genauer gesagt ein Wort, über das ich gestolpert bin in meiner Vorbereitung. Und zwar das Wort Frieden. Im Predigttext heißt es, Jesus hat Frieden gestiftet. Oder wortwörtlich steht dort, er hat Frieden gemacht. Er ist ein Friedenmacher. Und Frieden, habe ich so das Gefühl, so nehme ich es wahr, ist momentan ja ein heißes Thema. Oder genauer gesagt, vor allem die Abwesenheit von Frieden macht das Ganze zu einer heißen Sache. Es ist so viel Unfriede in der Welt. Da ist plötzlich ein Krieg präsent und wir stellen fest, wo Krieg ist, fehlt Friede. Da sind Spannungen in einer Gesellschaft oder vielleicht am Arbeitsplatz, wo die Vorstellungen von Chef und Mitarbeitern manchmal so auseinandergehen. Da sind Spannungen da, da fehlt Friede. Da gibt es Zwist in Familien, in der Partnerschaft oder unter Freunden. Es sind so viele Bereiche, wo wir feststellen, dass wir eigentlich Sehnsucht nach Frieden haben, aber wir wahrnehmen, dass es keinen Frieden gibt oder zu wenig davon. Es ist wenig verwunderlich, denn Friede ist ein wertvolles Gut, aber auch ein seltenes Gut, wenn man drüber nachdenkt. Nach Frieden wird sich gesehnt, aber viel zu selten wird Frieden gemacht. Und deswegen Frieden machen als der Punkt, an dem ich hängen geblieben bin. Ich glaube, jeder von uns erlebt in seinem Leben Bereiche, wo er sich mehr Frieden wünscht. Denn ab und zu kommt dieser Frieden ja abhanden, wie wir gehört haben. Aber ich möchte jetzt in erster Linie nicht auf diesen Frieden oder Unfrieden in unserem Alltag eingehen. Da komme ich später noch ein Stück weiter dazu. Sondern ich möchte zuerst jetzt über einen Frieden sprechen, der weit weniger offensichtlich ist als das, was uns alltäglich als Frieden oder Unfrieden begegnet. Dieser Frieden, von dem ich sprechen möchte, ist aber, glaube ich, mindestens genauso wichtig, auch wenn man ihn nicht so präsent vor Augen hat. Es ist der Frieden, der zwischen Gott und Menschen ist. Oder genauer gesagt, es ist der Frieden, der zwischen Gott und Menschen sein sollte, aber oft nicht ist. Was meine ich damit? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man diesen Unfrieden zwischen Gott und Menschen wahrnehmen kann. Das eine ist, dass Menschen unzufrieden sind mit Gott oder auch mit der Idee, dass es einen Gott geben könnte, denn wenn es einen guten Gott gäbe, dann müsste diese Welt doch viel besser aussehen, als sie jetzt momentan ist. Und Menschen gehen mit dieser Unzufriedenheit mit Gott unterschiedlich um. Die einen fliehen vor Gott oder der Idee, dass es einen Gott gibt und wollen mit der Sache nichts zu tun haben. Die anderen fliehen zu Gott. Sie klagen bei Gott ihr Leid. Sie beklagen sich im Gebet und sie klagen Gott an. Die Psalmgebete in der Bibel sind voll davon. Jesus selbst, und wir haben es ja gesprochen, hat diesen Psalm 22 gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich finde es spannend, dass es in unserer Heiligen Schrift Texte drinnen gibt, die Gott anklagen, die Gott in Frage stellen, die das menschliche Leid vor Gott bringen und fragen, Gott, wo bist du? Das zeigt uns doch irgendwie, dass es Gott aushält, wenn wir ihn auf die Anklagebank setzen. Es zeigt auch, dass es das Allerwichtigste ist, was wir tun können mit diesem Leid, dass wir, wenn wir da Gott was vorzuwerfen haben, dass wir uns dann mit unserer Klage auch direkt an Gott wenden. Der Unfriede zwischen Gott und Menschen geht aber noch weiter. Denn nicht nur wir Menschen sind manchmal unzufrieden mit Gott. Auch Gott ist unzufrieden mit uns Menschen. Nicht nur wir Menschen setzen Gott auf die Anklagebank. Wir selber sitzen auf der Anklagebank. Und die Anklage, mit der uns Gott konfrontiert, ist die der Sünde. Im Brief an die Christen an Rom schreibt Paulus einmal, dass der Zorn Gottes über diese Welt sichtbar werden wird. Es ist der Zorn Gottes über die Dinge, die hier auf dieser Erde verkehrt laufen. Und das schließt natürlich auf unangenehme Art und Weise auch diejenigen ein, die mit ihrer eigenen Sünde zu dem Verkehrten in dieser Welt beitragen. Das betrifft mich, merke ich dann. Ihr Lieben, vielleicht noch eine Vorbemerkung, bevor ich weiterspreche. Ich habe die letzten Tage viel gegrübelt. Wie spreche ich denn über dieses unangenehme Thema? Über den Unfrieden und Frieden zwischen Gott und Menschen? Über den Zorn Gottes? Denn mir war klar, wenn ich über den Frieden spreche, den Jesus bringt, dann muss ich auch darüber sprechen, wofür dieser Friede gut ist oder wovor er uns rettet. Und zugleich ist es aber auch eine unbequeme Botschaft. Es ist eine unbequeme Botschaft, jemandem zu sagen, du bist Sünder, wir sind Sünder. Ich stell mich da bewusst mit rein, eigentlich sollte ich nicht hier oben stehen, sondern da zwei Stufen weiter unten. Aber dann seht ihr mich ein bisschen schlechter, deswegen bleibe ich jetzt hier. Aber das ist etwas, was mich genauso betrifft, dieses Hören davon, dass es Sünde gibt, dass ich Sünder bin, das höre ich nicht gerne. Und genauso schwierig als zu hören, ist es auch, darüber zu sprechen, sozusagen den Finger auf einen wunden Punkt zu legen, über den man sonst eher nicht spricht. Aber dann habe ich mich an meinen kürzlich erfolgten Zahnarztbesuch erinnert. Meine Zahnärztin hat Karies festgestellt. Und ich bin glücklich darüber, dass sie mich darüber informiert hat, dass da Karies an meinem Zahn haust. Denn wenn sie es nicht getan hätte, dann hätte es mir im Endeffekt nicht geholfen. So kam es, dass ich mich diesem grässlichen, unbequemen Bohrer gestellt habe. Aber es war gut. Und ich glaube, ähnlich ist es, wenn wir über dieses Karies nachdenken, das Gott Sünde nennt und über das er zornig ist, das unser Leben schwer macht, von uns, jedem Einzelnen, aber auch das Leben von uns zusammen als einer Gesellschaft. Was ist diese Sünde? Was ist diese Sünde, die uns in den Sinn kommt? Man könnte unterschiedliche Antworten drauf geben. Sünde ist dann, wenn man getrennt ist von Gott. Oder Sünde ist das, was in uns haust und irgendwie immer zieht und versucht, etwas zu tun, wo man eigentlich sagt, das sollte man nicht machen. Oder Sünde, sagen manche auch, ist das Übertreten von Geboten. Dort, wo man etwas Falsches tut. Dort, wo Grenzen überschritten werden, wo etwas Gutes verlassen wird und stattdessen tut man Dinge, die nicht mehr gut sind. Als Star Wars-Freund würde man dann vielleicht sagen, dann, wenn man auf der dunklen Seite der Macht unterwegs ist. Die Frage ist doch dann, wie bin ich denn gut unterwegs? Und ich glaube tatsächlich, dass da die Gebote, die Gott uns gibt, ein guter Wegweiser sind, die uns Orientierung geben im Leben. Da wird klar gesagt, was gut ist und was nicht gut ist. Wovon man besser die Finger lassen sollte. Nämlich zu meinem eigenen Wohl und dem Wohl der Menschen um mich herum. Die Gebote Gottes sollte man deswegen nicht als Verbote eines unsichtbaren Spießers verstehen, sondern als Lebensregeln, die uns helfen sollen, im Frieden und im Vertrauen miteinander zu leben. Ich glaube, das wäre doch ein schönes Ziel, das man den Geboten unterstellen könnte. Das ist der Grund, weshalb es in den Geboten heißt, dass wenn wir miteinander reden, dann sollen wir mit den Worten, die wir sagen, bei der Wahrheit bleiben. Wie viele Freundschaften sind aufgrund von Lügen, dem Verbreiten von Gerüchten, Halbwahrheiten oder vielleicht auch einer Notlüge, die gut gemeint war, wie viele Freundschaften sind deswegen zerbrochen? Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn man sich nicht mehr auf die Worte verlassen kann, die gesprochen werden? Eine solche Gesellschaft ist arm dran. Frieden und Vertrauen, das ist auch der Grund, weshalb Jesus so scharf zu diesem Verbot des Ehebruchs herangeht. Dass er sagt, dass bereits begehrliche Blicke eine Übertretung darstellen. Man ist ja versucht, das als Lappalie abzutun und zu sagen, ja, das ist halt so ein bisschen eine spießige Sicht, dass bereits der Blick eine Übertretung sein kann. Aber wie oft bleibt es nicht bei Blicken? Wie oft wird die Treue zuerst auf die leichte Schulter genommen und danach gebrochen? Und auch das letzte der 10 Gebote, das ich jetzt exemplarisch anführen möchte, zeigt, dass Unfriede zwischen Menschen manchmal nicht mal einer konkreten Handlung bedarf. Da heißt es, wir sollen nicht begehren. Und es ist doch spannend, wenn wir etwas begehren, was jemand anders hat und sich da der Neid regt, dann macht dieser Neid etwas, wie ich den anderen Menschen danach sehe. Da entwickelt sich ganz automatisch ein angespanntes Verhältnis zum anderen. Da beginne ich in Unfrieden mit meinem Mitmenschen zu leben. Und da braucht man noch nicht mal davon zu sprechen, dass ihm dann tatsächlich was geklaut wird. Alleine das Begehren und der Neid, alleine das bringt schon Unfrieden. Ich denke, so könnte man das bei allen Geboten, die wir finden in unserer Heiligen Schrift, könnte man das durchbuchstabieren. Und wir werden immer wieder feststellen, dort wo Sünde ist, da werden Grenzen übertreten. In der Folge davon nimmt der Friede ab. Und der Unfriede zu. Und wenn wir ganz realistisch in unsere Welt schauen und mal so ein bisschen kritisch schaut, dann glaube ich, kann man feststellen, dass es in unserer Welt viel Sünde gibt. Wir sehen viel Sünde und wir ernten auch eine ganze Menge Unfrieden. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was kümmert es eigentlich Gott, wie wir miteinander umgehen? Vielleicht habt ihr auch bemerkt, dass ich ja eigentlich davon gesprochen habe, wie der Unfriede zwischen Gott und Menschen, was es damit auf sich hat. Und jetzt habe ich die letzten Minuten darüber gesprochen, wie der Unfriede zwischen uns Menschen zustande kommt. Sind wir nicht freie Menschen und im Grunde niemanden verpflichtet? Warum mischt sich Gott denn ein in unsere menschlichen Angelegenheit? Warum ist er sogar darüber zornig, wie wir gehört haben und vorhin im Lied auch gesungen haben? Ich glaube, es gibt eine recht einfache Antwort, die wir schon im Wochenspruch gehört haben. Es ist Gott eben nicht egal, wie es hier auf Erden zugeht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebt seine Welt. Der Schöpfer liebt seine Geschöpfe. Ihm ist es nicht egal, wie wir miteinander umgehen. Es ist wie bei Eltern, die mit ansehen, wie ihre Kinder miteinander umgehen. Ich glaube, normalerweise lässt es Eltern nicht kalt, wenn sich Kinder im Streit zerfleischen, wenn sie miteinander im Unfrieden leben. Und so ist es auch bei Gott. Gott ist zornig darüber, dass es in der Welt, die er gut geschaffen hat, der er Regeln gegeben hat, nach denen sie sich orientieren können, dass in dieser Welt nicht mehr nach Gott gefragt wird, nicht mehr nach den Regeln, dass diese Welt gottlos und damit in der Folge danach auch ein Stück weit ungerechter geworden ist. Wir Menschen haben Freiheit. Wir gebrauchen diese Freiheit auch. Aber oft wird diese Freiheit auch missbraucht und wir schaden unseren Mitmenschen. Und dort, wo Schaden entsteht, dort erklärt sich Gott solidarisch mit dem Geschädigten. Gott stellt sich wie ein Anwalt auf die Seite von der Person, die durch Sünde geschädigt wird. Und Gott erhebt Anklage über das geschehene Unrecht und über die Sünde. Natürlich macht kein Mensch immer alles falsch. Aber es genügt doch, oder es ist doch tragisch genug, dass dort, wo so etwas mal passiert, dass ich dort auch dafür angeklagt werde, dass es nicht übersehen wird, dass ich angeklagt bin, mitschuldig zu sein an dem verkehrten Zustand in dieser Welt. Wenn Gottes Zorn über diesen verkehrten Zustand der Welt steht, wie Paulus sagt, dann ist da Unfriede. Unfriede zwischen Gott und uns Menschen. Und das ist ein Problem. Und damit sind wir auch bei der Frage angelangt, die der Predigttext bei mir ausgelöst hat für den heutigen Karfreitag. Wie kann denn Frieden werden? Wie kommen denn dieser Zorn und dieser Unfriede, wie kommen sie weg? Wie wird denn Jesus zu diesem Friedensmacher? Und ich möchte das an einer wahren Geschichte veranschaulichen, die sich im vorigen Jahrhundert zugetragen hat. In den 1960er Jahren ist ein Missionarspaar nach Indonesien gegangen, um dort einem einheimischen Stamm die gute Botschaft von Jesus und der Liebe Gottes weiterzubringen. Dieser Stamm, den sie da besucht haben, die hießen Savi, und das ist ein Stamm, der ist ein bisschen eigenartig, denn das sind Kannibalen und die lieben sich gegenseitig zu essen. Und sie sind ansonsten auch recht brutal und gewaltverherrlichend. Und sie haben eine Tradition, die recht eigenartig ist. Bei ihnen gilt es als besonders männlich und mutig und genial, wenn man es schafft, jemanden von einem anderen Stamm Freundschaft vorzugaukeln. Je länger und je glaubhafter diese Freundschaft ist, desto besser. Und dann wird in einem geeigneten Moment zugeschlagen. Dann wird dieser Freund heimtückisch verraten und ich vermute verkocht. Für die Missionare war das eine Herausforderung. Wie soll man in einer solchen Kultur, die von Verrat und Hinterlist geprägt ist und wo das sogar eine Tugend ist, wo das als gut angesehen wird. Wie soll man in so einer Kultur die Botschaft von Jesus erzählen? Die checken ja gar nicht mal, worum es wirklich geht. Die feiern Judas als Verräter, weil es der richtig gemacht hat. Die kommen gar nicht zu dem Punkt, zu erkennen, was Jesus getan hat. Für uns ist das schwer vorstellbar. Zum Glück, muss man sagen, wie es gewesen sein muss, dort zu leben. Kein Vertrauen, kein Frieden, weil ständig irgendwo ein Konflikt mit einem verfeindeten Nachbarstamm ist. Weil es immer wieder Momente gibt, wo man sich annähert und dann sich gegenseitig hintergeht. Für die Missionare war das zum Verzweifeln. Und sie waren kurz davor, diese ganze Sache abzubrechen. Aber dann haben sie von einem weiteren Brauch dort mitbekommen. Denn diese Stämme, die immer wieder in Feindschaft miteinander leben, die hatten einen Brauch, mit dem sie sicherstellen, dass sie dauerhaften Frieden untereinander schließen können. Dieser Brauch hängt mit dem Namen Tarib zusammen. Tarib heißt so viel wie Friedenskind. Und bei diesem Brauch geht es darum, dass ein neugeborenes Kind aus jedem der beiden Stämme in die Obhut des anderen Stammes gegeben wird, als Zeichen des gegenseitigen Vertrauens und des dauerhaften Friedens, der dann nicht mehr gebrochen wird. Und anhand von diesem Kind, das eben Friedenskind genannt wird, haben dann die Missionare gecheckt, auf die Art und Weise können wir denen erklären, wie das mit diesem Frieden zwischen Gott und den Menschen aussieht. Denn dieses Friedenskind, ich glaube, man kann da ganz viele Parallelen zu Jesus entdecken. Gott wird Mensch, sogar als ein Kind. Er kommt in unser Stammesgebiet, in unsere Welt, wohnt bei uns, wächst bei uns auf, in einer Umgebung, die so oft lebensfeindlich ist. Gott legt sein Leben in unsere Hände, liefert sich uns ganz aus. Jesus ist das Versprechen und die Garantie dafür, dass Gott mit uns Frieden schließen will. Tarib, so heißt das Friedenskind in diesem indonesischen Inselchen. Jesus aber heißt das Friedenskind für die ganze Welt. Das Kreuz vom Karfreitag zeigt uns, dass Gott für diesen Frieden alles gegeben hat. Dort am Kreuz hat Jesus den Frieden für uns gemacht. Gemacht deswegen, weil Friede nicht einfach so nebenbei irgendwie entsteht und mitwächst. Friede muss gemacht werden. Friede muss ausgehandelt werden. Friede kostet manchmal auch was. Kosten nicht im Sinne von, dass er käuflich ist, aber er hat seinen Preis. Die Sünde und die Anklage, von der wir bereits vorher gehört haben, die verschwinden nicht einfach so. Gott drückt nicht eins oder beide Augen zu und sagt, das passt schon so irgendwie, das geht sich schon aus. Wenn das menschliche Gerichte machen würden, dann würden wir sagen, da ist Korruption im Gange. Das ist ein ungerechtes System. Sünde wird nicht einfach übersehen. Sünde wird getilgt. Der Schuldbrief, die Anklageschrift wird getilgt. Im Kolosserbrief im 2. Kapitel, da spricht Paulus davon, dass die gegen uns gerichtete Schuldschrift, die Anklageschrift, ausgelöscht worden ist, aus der Welt geschafft worden ist, indem sie ans Kreuz genagelt worden ist. Das ist der Grund, warum zwischen Gott und Menschen wieder Frieden sein kann. Jesus trug bereits die Konsequenzen für die Sünde am Kreuz. Er hat gesagt, ich stehe gerade dafür, stellvertretend für dich. So hat Jesus Frieden gemacht. Frieden zwischen Gott und Menschen. Dieses Kreuz von Jesus ist etwas Einmaliges, aber mit einer dauerhaften Auswirkung. Denn dieser Friede, der soll sich ausbreiten. Ausbreiten in unsere Gemeinde, ausbreiten in unsere Welt. Frieden zwischen Gott und Menschen, aber auch Friede zwischen uns Menschen. Ich glaube, so kann man auch denken oder kann man daraus ziehen, den Gedanken, dass wir genauso aufgerufen sind, Friedensmacher zu sein. Nicht wie Jesus am Kreuz, aber in den Dingen, die wir tun, wie wir leben. Da können wir Frieden machen und erkennen, dass es nicht nebenbei passiert, sondern unser aktives Eingreifen braucht. Dass wir nicht Unfrieden sehen, sondern Frieden. So möchte ich ganz bewusst heute an dieser Predigt noch mit dem Friedensgruß schließen. Der Friedensgruß, der normalerweise bei den Abkündigungen kommt, aber hier, denke ich, gut passt. Denn da wird uns zugesagt, der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.